Apokalypse, Offenbarung 1. Ein langes Thema. Ich habe verzweifelt gesucht, jemanden zu finden, der mir gleich noch einen längeren Abschnitt liest. Wenn sich einer bereit erklärt dazu, würde ich ihm gleich die Stelle noch angeben. Ansonsten lese ich es vor. Und zwar die Apokalypse, wie auch die Offenbarung genannt wird. Wie uns sicher bekannt ist, hatten die ersten Christen nach der großen Erweckung zu Pfingsten und nach dem Tod des Stephanus, gewaltsamen Tod, mit starkem Widerstand zu tun. Auch zur Zeit des Jüngers Johannes wurden sie überall verfolgt und bedrängt. Es gab natürlich auch viele Erweckungen und viel geistiges Leben, das will ich nicht verschweigen. Das ist sicherlich sehr wichtig, dass man das betont. Christ zu sein war, wie auch heute in vielen Ländern, wir haben ja auch dafür gebetet, herausfordernd und gefährlich. Auch der Apostel Johannes, der das Evangelium, die drei Briefe und auch die Offenbarung schrieb, zumindest geht man davon aus, war wegen seines Glaubens und Bekenntnisses zu Jesus auf die griechische Insel Patmos verschleppt worden. Es gibt die Verfilmung der Apokalypse, der auch vor einiger Zeit auf Bibel-TV gezeigt wurde, aber auch auf YouTube abrufbar ist. Also wenn ihr unter Apokalypse und die Offenbarung auf YouTube geht, könnt ihr den kompletten Film in Deutsch sehen. Dort wird Johannes als alter Mann in Gefangenschaft gezeigt auf Patmos in einem Bergwerk mit vielen anderen zusammen und dort bekommt er die Vision von Gott. Wahrscheinlich wurden die Gefangenen der zur Arbeit im dortigen Bergwerk, Silberbergwerk, genötigt. Wenn wir heute Apokalypse hören, kommen uns schnell dunkle Bilder und schreckliche Szenarien in den Sinn. Und wir bringen sie selbstverständlich natürlich mit dem Ende der Welt zusammen, mit all den Katastrophen, die auf uns zukommen werden. Apokalypse allerdings ist griechisch und bedeutet aufdecken, offenlegen. Das haben auch Propheten im Alten Testament schon getan, wie Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel oder andere. Sie sprachen und deckten einerseits den Zustand der Menschen auf, um sie zu ermahnen, umzukehren, doch zu Gott wieder umzukehren und ja, wieder mit Gott ganz neu anzufangen. Daneben gibt aber Gott immer wieder einen Blick in seine Welt, in die Perspektive, beziehungsweise in das jetzige Geschehen aus seiner Perspektive oder auch darüber hinaus in das der zukünftigen Welt, der Gegenwart und der Zukunft. Hier seht ihr die Insel Patmos. Ich, Johannes, euer Bruder, bin auf der Insel Patmos verbannt worden. Wir lesen das gleich noch, weil ich das Wort Gottes verkündete und für die Botschaft von Jesus eintrat. Ja, jetzt würde ich bitten, falls jemand spontan von seinem Platz das lesen möchte, Offenbarung 1, Vers 9 bis 18. Ansonsten werde ich es lesen. Wäre jemand bereit, das zu lesen? Also es ist nur ein Teil davon. Aber lies es nur, ich werde dann. Geh nur. Gut, danke. Also es fängt ja in Vers 9 schon an. Ich, Johannes, euer Bruder, bin auf die Insel Patmos verbannt worden, weil ich das Wort Gottes verkündigte, haben wir schon gelesen, für die Botschaft von Jesus eintrat. Vers 10, hier auf Patmos wurde ich an einem Sonntag, dem Tag des Herrn, vom Geist Gottes ergriffen. Ich hörte hinter mir eine Stimme, die durchdringend wie eine Posaune klang. Und dann hat er diese Vision von Jesus in einer Art und Weise, wie er sie bisher nie hatte. Und in Vers 17 heißt es dann: Bei seinem Anblick fiel ich wie tot vor seinen Füßen nieder, doch er legte seine rechte Hand auf mich und sagte: Du brauchst dich nicht zu fürchten. Johannes und seine Freunde hatten Jesus ja einerseits in einer engen Beziehung 3 Jahre kennenlernen können. Er hatte sie vieles gelehrt, aber er hatte auch mit ihnen gelebt und Gemeinschaft gehabt und war wirklich ein guter Freund für sie geworden und doch mit Respekt und Abstand auch der Herr. Er hatte und sie hatten ihn schließlich als das Lamm Gottes, dem Mann der Schmerzen, wie Jesaja ihn in Kapitel 53 beschreibt, am Kreuz sterben sehen. Dann kam die überwältigende Freude seiner Auferstehung. Sie waren wirklich alle sehr ergriffen von dieser Auferstehung, weil keiner irgendwie damit gerechnet hatte. Vor seiner Himmelfahrt fielen sie schließlich vor ihm nieder, vor ihm, dem Herrn, wie er selber sagte, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gehört, bis dass er wiederkommen würde und darüber hinaus. Und er sendet sie schließlich als seine Boten hinaus in die Welt und sagt: Ich bin bei euch bis an das Ende der Erde. Hier auf der Insel Patmos erscheint Jesus dem Johannes mittlerweile einem alten Mann. Er, der Jesus besonders nah gestanden war, fällt in einer Ohnmacht quasi zu seinen Füßen nieder. Wir haben ja gelesen: Bei seinem Anblick fiel ich wie tot vor seinen Füßen nieder. Doch er legte seine rechte Hand auf mich und sagte: Du brauchst dich nicht zu fürchten. Ich möchte zum Anfang zurückgehen, Kapitel 1, Vers 1. Dort werden uns mehr Details beschrieben zu diesem Buch. In diesem Buch der Offenbarung oder der Apokalypse enthüllt Jesus Christus, was ihm von Gott über die Zukunft gezeigt worden ist. Gott hatte ihm den Auftrag gegeben, seine Diener wissen zu lassen, was kommen muss und schon bald geschehen wird, schon bald geschehen wird. Deshalb sandte Jesus seinen Engel zu seinem Diener Johannes mit der Anweisung, ihn die zukünftigen Dinge sehen zu lassen. Hier steht das Wörtchen schon bald oder in Kürze, wie andere Übersetzungen es wiedergeben. Das ist interessant. Vieles von dem, was in der Offenbarung, und das klang ja auch schon bei der Einleitung von Hans an, was in der Offenbarung beschrieben ist, vieles ist auch nach 2000 Jahren noch nicht geschehen. Jedoch wissen wir, dass Gottes Zeitverständnis anders ist als das von uns. Wir sind in der letzten Zeit, seitdem Jesus zum Himmel aufgefahren ist und seitdem er auf dieser Erde gelebt hatte. Und doch sagt ja Petrus zum Beispiel im 2. Petrus 3, Vers 8, Gott ist nicht an Zeit gebunden wie wir. Bei ihm ist ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Das muss man sich so vorstellen, dass der gestrige Tag für ihn so nah ist wie die Zeit vor 1000 Jahren oder auch vielleicht die kommende Zeit in 20 oder in 100 Jahren. Das heißt also, er ist nicht an diese Zeit gebunden, wie wir es sind. Kapitel 1 nochmal in diesem, Vers 1 nochmal in diesem Buch enthüllt Jesus Christus, was ihm von Gott über die Zukunft gezeigt worden ist. Vers 2, Johannes nun berichtet alles so, wie es ihm gezeigt wurde und wie er es als Botschaft Gottes von Jesus Christus empfangen hat. Als ich das erste Mal gelesen habe, war ich erst mal ein bisschen verwirrt. Je nach Übersetzung klingt es dann noch ein bisschen schwieriger. Hier spricht Gott, der Vater. Und Jesus enthüllt, das heißt also, Gott der Vater, zeigt Jesus, was in Zukunft werden wird. Und Jesus enthüllt, offenbart, gibt Einblick, Ein Engel schließlich bringt die Botschaft zu Johannes und Johannes bezeugt es wiederum den Geschwistern der Gemeinden. Interessant ist, wie hier jeder seine Rolle einnimmt. Weiter heißt es hier, glücklich, wer aus diesem Buch vorliest oder es liest und glücklich, wer diese prophetische Botschaft hört und sich danach richtet. Denn was hier angekündigt ist, wird sich bald erfüllen. Johannes betont das, was Jesus, aber auch die Apostel immer wieder betont haben, dass wir nicht Hörer alleine, sondern auch Täter des Wortes sein sollen. Das heißt, wenn wir das Wort hören, und wir hören ja so viel, wir haben auch heute schon so viel gehört, durch die Botschaft der Lieder, durch das, was von Hans gesagt wurde und auch das, was er jetzt hört, aber dass wir es hören und in unserem Herzen verarbeiten und auch danach tun. Zweitens, Moment, jetzt bin ich hier, das habe ich vergessen, okay, das zweitens, Johannes grüßt die sieben Gemeinden, genau. Johannes grüßt die sieben Gemeinden. Vers 4, Johannes an die sieben Gemeinden in der Provinz Asien, in Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Derjenige, der sich ein bisschen in der Türkei auskennt, wie ich, und auch in der türkischen Bibel zum Beispiel, werden diese Städte teilweise umbenannt. Und zwar Ephesus ist nach wie vor da, ist aber das heutige Seldschuk. Smyrna wird in der türkischen Bibel immer noch als Izmir wiedergegeben oder als Izmir wiedergegeben. Es war ja das ehemalige biblische Smyrna. Pergamon existiert immer noch und Laodicea wäre Pamukkale. Pamukkale ist ein touristischer Ort, der auch ziemlich bekannt ist. Es ist ähnlich wie bei einer Reise in biblischen Städten in Israel. Wenn du in der Türkei unterwegs bist und zum Beispiel vor der großen Bibliothek, die hier gezeigt wird, in Ephesus stehst, soweit ich weiß, ist es das größte Freilichtmuseum der Welt, Ephesus. Oder mit dem Bus unterwegs bist, ich kann mich noch genau erinnern, dass wir damals Richtung Pamukkale fuhren und ich dann plötzlich ein Schild auf einem Hotel sah, Hotel Laodicea. Dann kommen einem schon irgendwie interessante Emotionen auf und man denkt, du fährst hier durch biblische Geschichte und bist dir dessen gar nicht bewusst. Und das wird einem ja in Israel noch viel mehr gehen. Die Gemeinden der sogenannten Sendschreiben liegen alle in der heutigen Türkei. Interessant dabei ist, dass Christen sich seit langem bemühen, in diesen alten Städten wieder Gemeinde beleben zu lassen und zu beleben. Allein in Izmir gibt es eine große Gemeinde, zu der wir gehörten, wo sich wöchentlich 200 Leute treffen zum Gottesdienst. Und daneben gibt es noch viele kleine Gemeinden, die sich alleine in Izmir, in dem alten Smyrna treffen. Es gab sogar eine Zeit lang, über einige Jahre, eine Bibelschule, die in Seldschuk ansässig war und natürlich in dem Fall in Ephesus oder ganz in der Nähe von Ephesus war. Ich freue mich darüber, dass Gott Gemeinde weiterhin baut. Gnade und Friede, heißt es hier weiter, wünsche ich euch von dem, der ist, der war und der kommt. Ich sehe hier den Gott, der damals schon Mose, in 2. Mose 3, Vers 14 nachzulesen, im brennenden Dornbusch begegnet und sagt, ich bin, der ich immer war und sein werde und sich so Mose vorstellt. Ich bin, der ich immer war und der ich immer sein werde. Gott, der Vater selbst. Der Gruß von Johannes, den Gruß hier, den Johannes weitergibt, finden wir an vielen Stellen, besonders im Neuen Testament. Jedoch habe ich eine Stelle gefunden, die Ähnliches sagt im Psalm 85, Vers 10. Sie hört sich besonders schön an. Dort steht Psalm 85, Vers 10, Gottes Herrlichkeit soll wieder Wohnung nehmen in unserem Land. Dann begegnen einander Gnade und Wahrheit, dann küssen sich Gerechtigkeit und Friede. Dann begegnen einander Gnade und Wahrheit, dann küssen sich Gerechtigkeit und Friede. Und wir wissen ja, dass in dem Wort Shalom viel mehr drinsteckt als nur das Wort Friede. Es ist ein Segen, der eigentlich ein Wohlergehen allgemein beinhaltet. Hier steht von den sieben Geistern vor seinem Thron. Was sind die sieben Geister? Ich habe Nikodemus gefragt, habe ich ja in meiner Predigt davor schon erwähnt, von ERF Medien. Die sieben Geister werden entweder als die Fülle des Heiligen Geistes in seiner ganzen Fülle bezeichnet oder eben eine Engelgruppe, die nach jüdischer Tradition vor Gottes Thron stehen. Drittens, Jesus, der Ursprung und das Ziel. Ab Vers 5 lesen wir besonders von Jesus Christus in seiner Fülle und es beeindruckt mich schon sehr. In den Versen, die jetzt folgen, wird Jesus mit verschiedenen Titeln und Eigenschaften geehrt und beschrieben. Erstens, dem vertrauenswürdigen Zeugen für die Wahrheit. Jesus ist der Weg, das Leben und die Wahrheit. Er bekennt, als er misshandelt vor Pilatus steht, dass er gekommen ist, um für die Wahrheit. Was ist Wahrheit, fragt ja Pilatus. Ich würde mal sagen, die Abwesenheit von Lüge und Betrug, Aufrichtigkeit, Zeuge zu sein, einzustehen für die Wahrheit oder die Aufrichtigkeit, wie ein Licht in der Dunkelheit zu scheinen. Die erhält einerseits, aber auf der anderen Seite auch wohltuend ist. Dem vertrauenswürdigen Zeugen für die Wahrheit. Zweitens, der als erster von den Toten auferstanden ist. Jesus hat Tote wie Lazarus und den jungen Mann zu Nain, den er seiner Mutter zurückgab, bis heute neben diesen beiden immer wieder bis heute auch Menschen zum Leben erweckt. Er will besonders aber die geistlich Toten erwecken und sie zu neuem Leben herausrufen. Jedoch hat mich ein Zeugnis im Rahmen des Gebetes für Ramadan, während des Ramadan für die muslimische Welt, wo ja für verschiedene Volksgruppen gebetet wird, wir haben es am Mittwoch gelesen, hat mich beeindruckt, und zwar von einem Zeugnis über das Volk der Milet aus Bulgarien, die muslimisch sind. Dort steht eine Geschichte von Rachmin, der in den 90ern damals dieses Erlebnis hatte. Seine Frau war schwer krank und wurde schließlich so krank, dass sie daran starb. Er bekam das mit und sein verzweifeltes Gebet als Moslem ging zu dem er noch nie gebetet hatte, zu Jesus. Und er schrie, Jesus, ja Jesus, hilf uns. Wie soll ich mit meinen Kindern jetzt weiterleben? Und das Wunder geschah, als er zurückkam, saß seine Frau wieder aufrecht und gesund im Bett. Es entstand in den 90ern, und das war mir bekannt, ich wusste bloß nicht, durch welchen Umstand, in den 90ern Gemeinde überall, sodass 10.000 Landsleute zum Glauben an Jesus kamen. Es ist schade, dass es nachher wegen Mangel an Lehre und an Bibel dann ein bisschen wieder zu Rückgängen kam und auch Verletzungen da waren, sich teilweise Leiter dann auch in unguter Weise aufgespielt haben. Wir merken also, dass trotz dieser Hinwendung zu Jesus gesunde Lehre wichtig ist. Auch wenn das berührt, ist Jesus doch anders. Er ist nicht nur auferstanden, sondern er ist der Erste, der nicht mehr starb. Er ist der auferstanden und hat dem Tod die Macht genommen. Das macht hier den Unterschied. Drittens, und jetzt über alle Könige der Erde regiert ihm, der uns liebt. Nicht Xi Jinping aus China, nicht Donald Trump aus den USA oder Wladimir Putin aus Russland. Keine dunklen Geheimmächte, keine UNO oder NATO, weder Kommunismus, Rassismus oder Materialismus werden dauerhaft regieren. Gott regiert. Jesus ist der König. Er ist der Präsident. Er ist derjenige, an dem sich alles orientieren wird. Und das Schöne ist, dass hier betont wird, er ist es, der dich und mich liebt. Wenn wir ihn lieben, seine Liebe ist uns sicher. Viertens, und uns durch sein Blut von unseren Sünden erlöst oder gewaschen hat. Ich finde, dass in Jesaja 53 am besten das wiedergibt, was Jesus für uns getan hat. Dort stehen die bekannten Verse, ich lese kurz vor. Dabei war es meine Krankheit, ich habe es mal personenbezogen interpretiert, meine Krankheit, die er, Jesus, auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die ich hätte ertragen müssen. Ich aber dachte, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Ich glaubte, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch Jesus wurde blutig geschlagen, weil ich Gott die Treue gebrochen hatte. Wegen meiner Sünden wurde er durchbohrt, er wurde für mich bestraft und ich habe nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden bin ich geheilt. Auch keine Angst, keine Krankheit und Sünde darf uns dauerhaft festhalten. Wenn wir unsere Schuld bekennen, freut Gott sich. Jesus ist, wie 1. Johannes 1, Vers 9 betont, treu und gerecht und bereit, uns zu vergeben, wenn wir zu ihm kommen und uns, wie heißt es hier, zu erlösen oder zu waschen, rein zu machen. Fünftens, mit ihm, der uns zu Mitherrschern in seinem Reich und zu Priestern für seinen Gott und Vater gemacht hat. Elberfelder übersetzt uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Christen, also wir, wenn wir ihm folgen, Kinder Gottes, werden mit Jesus herrschen, wenn er uns zu sich holt. Stimmt das? Stopp. Hier steht, dass er uns jetzt schon zu Mitherrschern, zu Königen, Königinnen gemacht hat. Wenn hier außerdem von Priestern die Rede ist, habe ich innerlich den Tempel vor Augen, wo ja die Priester ständig in der Gegenwart Gottes waren und nur sie durften in diese Gegenwart kommen. Das allgemeine Volk musste draußen stehen und musste darauf warten, dass der Priester zwischen Gott und sie trat. Aber seitdem der Vorhang des Tempels am Karfreitag zerriss, hat Jesus den Weg zu Gott freigemacht. Sechstens, hier habe ich noch ein schönes Bild, das hat mir gefallen. Jesus hat alles bezahlt. Ich habe keine Schulden mehr. Jesus kommt wieder. Sechstens, ihm, Jesus, gebührt die Ehre, Herrlichkeit und die Macht für immer und ewig. Das Vaterunser schließen wir ja mit dieser Aussage. Dir gebührt die Macht, die Ehre und die Herrlichkeit ab. Ihm, Jesus, gebühren die Ehre. Wir merken also, der Vater bekommt die Ehre, aber auch Jesus. Ihm gebühren die Ehre, Herrlichkeit und die Macht für immer und ewig. Amen. Jetzt mein vierter Punkt, Jesus kommt wieder. Ich bin gleich am Ende. Wie gewaltig hört sich das zweite Kommen von Jesus an? Und das lesen wir am siebten Punkt. Und er wird wiederkommen auf den Wolken wird er kommen und alle werden ihn sehen. Ich lese es hier nochmal im Zusammenhang und er wird wiederkommen. Auf den Wolken wird er kommen und alle werden ihn sehen, auch die, die ihn durchbohrt haben. Sein Anblick wird alle Völker der Erde in Schrecken und Trauer versetzen. Ja, Amen, so wird es sein. Als Jesus in Bethlehem geboren wurde und auf diese Erde kam, wurde er von ein paar Hirten und den Magiern aus dem Osten wahrgenommen. Aber nichts Weltbewegendes, kein großes Auftreten. Als kleines Baby liegt er dort in einem Stall. Auch sein Weggang hört sich nicht spektakulär an. Jesus schart seine Jünger um sich. Seine Auferstehung war zwar wahrgenommen worden, aber doch irgendwie bei den meisten untergegangen. Und jetzt versammelt er sie dort und während er sie segnete, wurde er von ihnen weggenommen und zum Himmel emporgehoben. Lukas 24. Jesus wird wiederkommen und er wird so wiederkommen, dass alle ihn sehen werden. Was macht das mit dir? Wenn Jesus heute wiederkommen würde, was macht das mit dir? Alle Planungen, alles, was uns so täglich beschäftigt, Einkäufe und Sorgen um Familie und irgendwelche beruflichen Karrieren oder so, sind nichtig letztlich. Viele werden zu Tode erschrecken, steht hier. Interessanterweise werden ihn alle als den gekreuzigten, den durchbohrten Messias erkennen. Wenn ich es richtig einschätze, werden die Christen zu dieser Zeit nicht mehr auf der Erde sein, sondern werden mit ihm zurückkommen. Vers 8 noch am Schluss. Ich bin das A und das O, der Ursprung und das Ziel aller Dinge, sagt Gott, der Herr, der ist, der war und der kommt. Und Vers 9, Vers 8b, der alleinige Herrscher. Eine Missionarin, also erstmal Jesus, Entschuldigung, will ich hier auch noch einblenden. Ich bin das A und das O, der Ursprung und das Ziel aller Dinge, sagt Gott, der Herr, der ist, der da war und der da kommt. Und schließlich der allmächtige Herrscher. Jesus ist allmächtig. Eine Missionarin hat diesen Satz mal so formuliert. Sie hat gesagt, unsere Ohnmacht und seine Allmacht, das gibt Vollmacht. Unsere Ohnmacht und seine Allmacht, das ist Vollmacht. Und ich denke, er ist der Allmächtige. Bei ihm gibt es keine Grenzen. Er wird regieren, er wird wiederkommen. Er wird alles zu seiner Ehre wiederherstellen. Jesus kommt wieder. Ich möchte noch mal ganz kurz die letzten Punkte wiederholen. Er ist der vertrauenswürdige Zeuge der Wahrheit. Er ist als erster von den Toten auferstanden. Er ist derjenige, der über alle Könige und Regierenden regiert. Er liebt uns. Er ist derjenige, der uns durch sein Blut von unseren Sünden erlöst und gewaschen hat. Er ist es, der uns zu Mitherrschern in seinem Reich und zu Priestern gemacht hat. Er ist es, der, dem die Ehre, die Herrlichkeit und die Macht für immer und ewig gebührt. Er ist es, der wiederkommt. Er ist der Ursprung und das Ziel, das A und O aller Dinge. Er ist der allmächtige Herrscher. Amen.